Deutschlandfunk, Campus und Karriere, das Bildungsmagazin.
Bildungsmesse Didacta lädt heute zum vierten Tag auf das Kölner Messegelände am Rhein und wir melden uns live von dort aus Halle 7. Wir sind am Gemeinschaftsstand zu finden, den ARD, ZDF und das Deutschlandradio hier aufgebaut haben und wollen in den kommenden 25 Minuten über KI und digitale Tools sprechen, die allmählich im Schulunterricht angekommen sind. Sind sie die notwendige Revolution, die wir brauchen, oder eine Gefahr für die Bildung? Was ist mit Fake News und Deepfakes? Untergraben sie die Bewusstseinsbildung und unsere Demokratie? Darüber muss und wird auch auf der Didacta in diesen Tagen wieder fleißig diskutiert. Ralf Neugschwender, der Vorsitzende des Realschullehrerverbandes, hat hierzu Folgendes gesagt.
Schule ist Teil der Gesellschaft, also muss ich auch KI in Schule stattfinden lassen. Das bedeutet, ich muss gezielt natürlich mir auch überlegen, wie ich im Unterricht das einsetze. Und das Ziel muss ja sein, dass Schülerinnen und Schüler verantwortungsvoll mit KI umgehen, auch mit eigenen Daten verantwortungsvoll umgehen. Und das lerne ich, indem ich in der Schule über Medienkompetenz spreche, indem ich darüber spreche, wie wende ich denn jetzt KI an und vor allen Dingen, was sind die Chancen, aber was sind auch die Risiken an KI.
Wir wollen das vertiefen heute bei Campus und Karriere. Ich bin Thekla Jahn und begrüße die Radiohörer und diejenigen, die hier am Messestand sind. Ist Sophie Plötz vom KI Campus. Das ist eine Lernplattform für künstliche Intelligenz, auf der Online-Kurse, Videos und Podcasts zum Thema zu finden sind. Und Sophie Plötz ist dort befasst mit Lern- und Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch mit der Frage, wie Kindern vermittelt werden kann, was KI überhaupt ist. Schön, dass Sie heute bei uns sind am Stand. Starten wir doch gleich mit der Frage, wie bringt man Schülerinnen und Schülern bei, was künstliche Intelligenz ist? Denn selbst die menschliche Intelligenz ist schwer zu fassen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Spannende Frage. Ich würde gerne zwei Dimensionen aufmachen, die gerade im O-Ton auch schon angeklungen sind. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, zu lernen, was künstliche Intelligenz ist, wo sie schon überall drin steckt und wie sie funktioniert. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, Tools wie zum Beispiel ChatGPT sinnvoll einsetzen zu können. Wir reden also übers KI-Lernen und mit KI-Lernen. Beim KI-Campus glauben wir, dass, um das eine machen zu können, man erstmal gute fachliche Grundlagen benötigt und man braucht einen ganz niederschwelligen Zugang dazu, viele unterschiedliche Formate, die man sich anschauen kann, und man muss die Möglichkeit haben, ganz viel auszuprobieren und anzuwenden.
Haben Lehrkräfte ein Grundverständnis davon, was künstliche Intelligenz ist? Denn ohne die Basis zu verstehen, wäre der Umgang mit digitalen Tools und KI im Unterricht ja in gewisser Weise ein Arbeiten mit einer Blackbox.
Ich glaube, was wir in Deutschland jetzt brauchen, ist eine ganz starke KI-Qualifizierungsoffensive für Lehrkräfte. Wir müssen verstehen, dass wir Lehrkräfte sowohl als Lernende als auch als Lehrende begreifen müssen. Das bedeutet, damit Lehrkräfte SchülerInnen die Kompetenzen vermitteln können oder die Kompetenzen stärken können, brauchen sie selbst erstmal Grundlagenwissen und sie brauchen gute Unterrichtsideen und Beispiele, wie halt die Vermittlung stattfinden kann.
KI-Anwendungen wie ChatGPT, Sie haben es gerade angesprochen, haben ohne diese grundlegenden Überlegungen, was KI ist, was es bedeutet, welche ethischen Implikationen es hat, Einzug in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer gehalten. Bislang gibt es jedoch nur wenig belastbare Forschungsergebnisse über die Auswirkungen auf den Bildungsprozess. Deshalb hat die SWK im Januar Vorschläge für die KI-Nutzung an Schulen gemacht. Professor Olaf Köller ist Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Sie berät die Kultusministerkonferenz. Er war gestern auf der Didacta und ich konnte ihn treffen. Herr Köller, ChatGPT und Co. sind ja nun nicht für den Schulunterricht entwickelt worden. Sie haben für die Übergangszeit, bis das der Fall ist, eine systematische Erprobung solcher KI-Tools bei offener Fehlerkultur empfohlen. Ist das in Ordnung? Schließlich geht es um die Zukunft für Kinder und Jugendliche. Hat die SWK keine ethischen Bedenken?
Die Systeme sind ja in der Welt. Das heißt, die Kinder, spätestens wenn sie aus der Schule kommen, greifen auf diese Systeme zu. Nicht alle sicherlich gleichermaßen. Aber insofern ist es, glaube ich, sinnvoller, sie an den systematischen Gebrauch dieser Tools ranzuführen. Und dafür ist Schule auch da. Schule soll ja auch erziehen. Schule hat einen medienpädagogischen Auftrag. Insofern ist es besser, man steuert das. Man weist auch die Kinder, die Jugendlichen auf die Probleme hin. Gerade wir haben uns ja sehr stark auf die sogenannten Large Language Models bezogen, wie ChatGPT, die ja auch halluzinieren, die auch nicht immer die Wahrheit sprechen oder schreiben. Also insofern ist es, glaube ich, wichtig, es so rasch wie möglich auch in die Schulen zu bringen, um den verantwortungsvollen Umgang damit zu erproben.
Learning by doing. Immerhin eine Einschränkung haben Sie gemacht. Auf texterstellende KI-Instrumente sollte in den ersten Schuljahren ganz verzichtet werden. Erst ab Klasse 8 werden oder wären sie dann einzusetzen. Weshalb diese Einschränkung?
Also die Lese- und Schreibforschung zeigt ja, dass Schülerinnen und Schüler eigentlich erst so ab der 8., 9. Klasse wirklich in der Lage sind, einen Text wirklich mit Sinn zu füllen, fließend zu schreiben, auch adressatengerecht zu schreiben. Dafür müssen sie natürlich lesen gelernt haben, weil vieles ist auch materialbasiertes Schreiben. Das heißt, sie müssen sicher lesen und auch schreiben können, damit sie zum einen natürlich das, was die KI generiert, verstehen können auch, bewerten können auch und dann noch überarbeiten können. Der Schreibprozess ist ja mehr als nur Schreiben, ist ja auch die Planung des Schreibens, was man schreiben möchte.
Strukturen entwickeln
und das müssen sie auch noch in der Sekundarstufe 1 lernen, sodass wir zu dem Schluss gekommen sind, gerne ab der 8. oder 9. Klasse, aber dann nach wie vor auch Anlässe finden, wo die Schülerinnen und Schüler ohne Hilfsmittel schreiben.
Coding für Grundschüler, das habe ich hier auf der Didakta bei verschiedenen Unternehmen gesehen. Da gibt es ganz interessante Ansätze und auch gemeinnützige Vereine, die Materialien anbieten. Was ist davon zu halten?
Unser Gutachten ist ja dahingehend missverstanden worden, dass wir nicht argumentiert haben, generell keine KI-Tools in die Grundschulen zu lassen, sondern wir haben sehr stark auf den Schreibprozess bezogen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass Instrumente wie ChatGPT von Grundschülerinnen und Schülern eingesetzt werden. Wir sehen aber schon, dass es in anderen Fächern, beispielsweise auch im Mathematikbereich, sehr gute KI-Anwendungen auch für Schülerinnen und Schüler gibt, gerade auch um Basiskompetenzen noch zu trainieren. Wir selbst haben auch in der wissenschaftlichen Studie mit einem Programm gearbeitet, das auch adaptiv ist, das sich einstellt auf den Lernstand der Schülerinnen und Schüler und dann die passenden Aufgaben dazu liefert. Also spricht nichts dagegen, grundsätzlich KI-Tools auch in der Grundschule zu nutzen, sowohl von Seiten der Lehrkräfte als auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler. Aber bitte darauf achten, dass Lesen, Schreiben und Rechnen trotzdem gelernt wird.
Es geht immer um den größtmöglichen Nutzen für Schülerinnen und Schüler und deren Lebenswelt, wir haben das vorhin schon gehört, ist natürlich von digitalen Tools, KI, ChatGPT bereits jetzt massiv geprägt und wird es weiter sein. Wofür muss die Bildungspolitik sorgen?
Die Bildungspolitik muss, glaube ich, begreifen, dass die Systeme nicht nur in der Welt sind, sondern dass sie ganz schnell in die Schulen kommen müssen und dass wir dafür Strukturen in Deutschland brauchen. Wir haben ja als SWK schon in unserem Digitalisierungsgutachten 2022 die Einrichtung von Zentren digitaler Bildung in Deutschland gefordert, in denen Wissenschaft, Schule und auch die EdTechs, also die Softwareentwicklungsfirmen, die Lernsoftware entwickeln, zusammenarbeiten, gemeinsam für die verschiedenen Fächer und für die verschiedenen Jahrgangsstufen entsprechende Tools entwickeln. Und ich glaube, es ist dringend Zeit, dass die Politik diesen Weg geht und solche Zentren einrichtet, auch nachhaltig einrichtet, damit wir endlich genügend digitalen Content haben.
Als SWK haben Sie mit Ihrem Impulspapier von Januar die Initiative ergriffen. Schauen Sie den Kultusministern jetzt auf die Finger und auf die schnelle Entwicklung in den Schulen?
Ja, die Kultusministerkonferenz hat uns jetzt auch aufgefordert, noch einmal zu konkretisieren die Ideen der SWK zu den Zentren digitaler Bildung, mit einer Finanzierung auch. Und dieses Papier geht jetzt im Frühjahr in die Kultusministerkonferenz und wir werden darauf drängen, dass es nicht ein Papier bleibt, was in den Schubladen verschwindet, sondern was wirklich dann auch rasch noch möglichst mit Beginn spätestens des nächsten Jahres umgesetzt wird.
Soweit Professor Olaf Köller, der Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Sie berät die Kultusministerkonferenz. Sophie Plötz vom KI-Campus heute bei uns. Sie haben viele Jahre im Bereich digitale Bildung und digitale Transformation gearbeitet. Aktuell sind KI-Anwendungen wie ChatGPT Ihr Schwerpunkt. Wie viel Nachholbedarf gibt es an deutschen Schulen?
Ich will gar nicht von Nachholbedarf sprechen, aber wir haben natürlich viele Baustellen im Bildungssystem, die wir angehen müssen. Im Bereich auf KI kann ich sagen, das Schöne ist, der Einsatz von KI-Tools zum Lernen mit und über KI ist jetzt auf jeden Fall empfohlen worden. Und jetzt muss es darum gehen, diese Tools auch flächendeckend und möglichst kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung zu stellen und eben allen auch die Möglichkeit zu geben, damit auszuprobieren und zu lernen. Und dafür braucht es jetzt einfach die entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen aus der öffentlichen Hand. Und wir beim KI Campus leben Offenheit. Deswegen wäre es auch sehr schön, wenn eine Open-Source-Förderung da eben auch eine Rolle spielen könnte.
Bevor wir weitersprechen über das Lernen mit KI und die Lehre mit KI, schauen wir uns hier in den Didakterhallen um, welche KI-Tools denn so angeboten werden. Meine Kollegin Elena Hong war für uns unterwegs.
Ganz viele tolle Sachen. Treffpunkt Innovation, so heißt der Stand, an dem heute mehrere Vorträge zur künstlichen Intelligenz im Klassenzimmer stattfinden auf der Didakta. Können KI-Tools einen Mehrwert bringen für den Unterricht? Diese Frage stelle ich jetzt an den Experten Christian Steiner, freiberuflicher Referent für Innovationsmanagement. Guten Tag.
Hi, hallo.
Fangen wir an mit Tool Nummer 1, Fremdsprache.
Eins der besten Beispiele, das wir hier zeigen können, ist, dass wir auch Ihre Stimme klonen können. Das Ganze funktioniert so, dass wir erstmal 30 Sekunden von Ihrer Stimme benötigen, damit die künstliche Intelligenz weiß, wie Ihre Stimmfarbe klingt.
Mein Name ist Elena Hong.
Ich spreche diese Woche live für Campus und von der Didakta. Ich habe jetzt hier ein Textfeld, bei dem ich eingeben kann, was ich Sie jetzt sagen lassen möchte.
Hallo, ich bin Elena Hong und das hier ist meine virtuelle Stimme. Diesen Beitrag hier habe ich nie selbst eingesprochen. Er ist vollständig synthetisch entstanden.
Gruselig, das klingt schon sehr echt.
Genau, und da wir jetzt beim Beispiel Fremdsprachen sind, machen wir das Ganze jetzt einmal in Chinesisch.
大家好,我是 Elena Hong, 这是我的虚拟声音,我自己从威胁过这篇文章,它是完全合成的。
Jetzt müsste ich natürlich Native Speaker sein, um abschätzen zu können, ob das eine gute Aussprache war. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Wie kann man dieses Tool jetzt im Unterrichtskontext nutzen?
Es gibt da verschiedene Beispiele, dass Leute mit sich selbst Gespräche führen oder sich Gespräche zusammenbauen. Das heißt also Aussprachentraining durchführen oder wissen wollen, ob ihre eigene Sprache korrekt ist. Und da sehe ich diese Tools im Selbststudium gerade als großen Vorteil, aber natürlich auch im Unterrichtskontext, um einfach mal der gesamten Klasse zu zeigen, wie es funktioniert.
Tool Nummer 2. Und da kommen wir jetzt zur Mathematik.
Hier fallen wir auf den Klassiker zurück. ChatGPT ist gerade das System, um Mathematik am besten im Unterricht zu benutzen, habe ich festgestellt. Ich kann dort auch Fotos meiner Aufgaben machen, Fotos von geometrischen Formeln und kann so das Ganze auch wieder als Sparringspartner verwenden, um vielleicht meine eigenen Aufgaben zu überprüfen, was eben sonst mit einem klassischen Taschenrechner nicht möglich gewesen wäre.
Als Beispiel haben Sie jetzt hier ein Foto. Darauf ist ein Kreis gemalt mit einem Kugelschreiber. In der Mitte ist ein Punkt. R gleich 6.
Genau, wir wissen also, der Radius beträgt 6. Und unsere Aufgabenstellung ist jetzt erstmal recht einfach, indem wir sagen, errechne doch bitte den Umfang dieses Kreises.
ChatGPT schreibt, der Umfang des Kreises beträgt etwa 37,7 Einheiten. Woher weiß ich jetzt, dass das stimmt?
Weil Sie natürlich wunderbar gut in Mathematik sind und ChatGPT nicht dafür missbraucht haben, Ihre Hausaufgaben zu machen, sondern als Lernkontrolle.
Berechnet er jeden Schritt einzeln? Kann ich das nachvollziehen oder spuckt er einfach das Ergebnis aus?
Was wir gerade gesehen haben, war nur das Ergebnis. Ich habe aber in ChatGPT in den meisten Fällen die Möglichkeit, auf ein kleines Icon zu klicken, das mir im Chatverlauf angezeigt wird. Und da sehe ich dann auch den Rechenweg dahinter und kann dann nochmal überlegen, ob ich das genauso gemacht hätte oder ob der Rechenweg eventuell falsch ist.
Wir kommen jetzt zu Tool Nummer 3.
Musik. Das Tool, mit dem wir jetzt hier arbeiten, heißt Zuno.ai. Und was wir jetzt hier sagen, ist, dass wir einen eigenen Song erstellen möchten. Wir waren ja gerade beim Thema Mathe. Ich würde eigentlich vorschlagen, wir lassen uns die binomische Formel mal vorsingen. Und was wir jetzt noch entscheiden können, ist, welche Musikrichtung das Ganze haben soll. Also ich bin ja persönlich ein großer Punkrock-Fan. Das heißt also, ich liebe Ska-Musik. Und wir können uns mal anhören, wie die KI einen Ska-Song zum Thema binomische Formel sich erdenkt.
A plus B mal A plus B, das ist das Erste, was wir sehen. A Quadrat plus 2 A plus B Quadrat, so leicht, das kann jeder verstehen.
Okay, an der Melodie kann man jetzt noch ein bisschen arbeiten, aber im Musikunterricht, wie genau könnte so eine Aufgabe dann aussehen?
Das Interessante daran ist, warum kann diese KI so gut Musik rekreieren? Weil auch Musik einer gewissen Formel folgt und diese Formel wurde dem System einprogrammiert. Das können ja auch ganz andere Genres sein, mit demselben Text, und das nebeneinander zu legen und das zu vergleichen, macht den jungen, heranwachsenden Menschen unfassbar viel Spaß.
Und zur Verabschiedung gebe ich nochmal an mein virtuelles Ich ab.
11 Labs, ChatGPT und Sono AI. Das sind die drei Tools, die uns Christian Steiner für den Unterricht vorgestellt hat. Vielen Dank.
Gerne.
Weiter geht es hier mit realen Stimmen von realen Menschen. Sophie Plötz vom KI Campus, sie hat mitgehört. Was halten Sie von den drei vorgestellten Tools?
Das ist natürlich total spannend, weil was man vor allem sieht, ist, dass KI nicht nur was ist, was in den Informatikunterricht gehört, sondern in allen Fächern Anwendung finden kann. Und, das hat man auch gemerkt, total viele Ideen für innovative Lehr- und Lehrmethoden bieten kann.
Da sind wir dann auch beim Lernen mit KI. Was muss man wissen? Was ist möglich mit KI und wo ist KI keineswegs hilfreich?
Es gibt drei Punkte, auf die ich ganz kurz gerne eingehen würde. Der erste Punkt ist, künstliche Intelligenz kann mich natürlich entlasten, wenn ich die in meinem Lernprozess einsetze. Man nennt das Computational Offloading. Ich gebe also Basisprozesse, die ich schon beherrsche, an das KI-Tool ab und habe die Chance, mich höherwertigen Aufgaben zu widmen. Der zweite Punkt ist, ich kann mich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz natürlich auch selber weiterentwickeln. Das heißt, die KI hilft mir, Neues zu lernen, neue Entwicklungsschritte zu gehen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ich sie als Impulsgeber nutze oder als Tutor oder wenn ich mir Feedback geben lasse oder wenn ich schaue, inwieweit ist mein Text anders als der von der KI generiert wurde, oder wenn ich überprüfe, wie viel Sinn steckt denn in dem Text, der von der KI generiert wurde. Gefährlich wird es, wenn ich im Prinzip meine Kompetenz an die KI auslagere. Also wenn ich versuche, mir einfach Ergebnisse liefern zu lassen, die ich aber selber gar nicht verstehe. Wenn ich also versuche, das Denken zu überspringen.
Das sollte man nicht tun. Lehrerfortbildungen sind Ihr Thema. Wie hoch ist das Interesse in der Lehrerschaft? Kann man das an Nutzerzahlen zum Beispiel erkennen, also den Besuchern der KI-Campus-Plattform?
Absolut. Also seit der Veröffentlichung von ChatGPT erleben wir einen enormen Anstieg an Interesse. Auf dem KI-Campus sind mittlerweile zwischen 40.000 und 50.000 Menschen registriert. Unser YouTube-Kanal hat über 1 Million Aufrufe. Also das Interesse gerade an Grundlagenangeboten ist enorm hoch.
Was muss man denn über Lehre mit KI wissen? Was bringen Sie den Lehrerinnen und Lehrern bei?
Ich würde sagen, auch hier gibt es zwei Dinge, auf die man schauen kann. Das erste ist natürlich, dass auch KI-Tools wie ChatGPT mich in meiner Lehre entlasten können und mich unterstützen können, indem ich mir zum Beispiel einen Unterrichtsentwurf schreiben lasse oder mir passende Quizfragen erstellen lasse zu Inhalten. Und dann gibt es noch eine zweite Dimension, und die beschreibt im Prinzip Systeme wie intelligente tutorielle Systeme, die Lernende bei ihrem Lernprozess durch Feedback und Korrekturen und personalisierte Rückmeldungen einfach unterstützen können. Genau, es ist also ein enormes Potenzial einfach für die Personalisierung und das personalisierte Feedback im Unterricht.
Ein Problem bei KI ist ja, sie wird sozusagen gefüttert. Deswegen kann sie etwas sagen. Und das Material, mit dem sie gefüttert wird, enthält zum Teil, nehmen wir mal ChatGPT, auch rassistische Äußerungen, auch sexistische Äußerungen. Da sind Lügen dabei, da ist Hass und Hetze dabei. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den Lehrer auch wissen müssen, dass das, was als Ergebnis bei KI, bei ChatGPT rauskommt, nicht für bare Münze zu nehmen ist, und das muss natürlich einfließen in die Lehre.
Absolut. Wir haben natürlich, das ist eine total wichtige Dimension, dass auch die gesellschaftlichen Auswirkungen und die ethischen Bedenken beim Einsatz von KI-Systemen mit berücksichtigt werden muss. Auch da gibt es auf dem KI-Campus ganz viele unterschiedliche Angebote. Eins kommt aus dem Grundschulbereich tatsächlich, wo geschaut wird, ja, Vertrauenswürdigkeit von Daten, was bedeutet das denn, wenn Menschen versuchen, uns mit Hilfe von KI zu manipulieren?
Ja, wunderbar. Da ist ja schon einiges da, auch sogar für die Grundschule. Ein grundsätzliches Problem im digitalen Zeitalter ist die hohe Geschwindigkeit, mit der Informationen oder eben auch Desinformationen weiter verbreitet werden und natürlich auch durch die rasante technologische Weiterentwicklung Fake News und Deepfakes möglich sind. Eine Kampagne, die sich an Lehrer und Schüler wendet, ist Bitte was? Kontern gegen Fake und Hass. Dahinter steht die Landesregierung Baden-Württemberg und konkret das Landesmedienzentrum. Dort arbeitet Christian Hennecker, der auch auf der Didakta und jetzt bei uns ist. Schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Schönen guten Tag.
Herr Hennecker, Sie wollen jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern, Sie wollen sie gegen Hass und Fakes sensibilisieren. Da setzen Sie natürlich auf Reichweite, die sich offenbar besonders gut mit Influencern und Influencerinnen erreichen lässt. Welches ist die Hauptbotschaft dabei?
Die Hauptbotschaft ist eine sehr einfache, aber sehr klare. Das heißt, lasst uns gemeinsam Zeichen gegen Fake, gegen Hass im Netz und natürlich auch offline setzen. Oder wenn man es mal umdrehen will und positiv formulieren, lasst uns zusammenstehen für Vielfalt, für Toleranz und für Respekt.
Es gibt bei Ihnen einen Anti-Hate-Club.
Ja, das ist richtig. Das ist bei uns sozusagen die SMV des, von Bitte was, kann man das vielleicht so deklarieren. Das heißt, wir versuchen, Schülerinnen und Schüler mit ins Boot zu nehmen, die Verantwortung übernehmen wollen, die sagen, ja, diese Themen sind wichtig und dass wir dafür einstehen. Und ja, damit ist quasi die Chance gegeben, dass sie sich bei der Kampagne aktiv engagieren können und somit quasi von Peer-to-Peer Inhalte transportieren können, gemeinsam wirken können.
Und wie tritt man diesem Anti-Hate-Club bei?
Indem man sich bei uns meldet. Wir haben eine eigene Webseite, wir sind natürlich auch auf Social Media, auf Instagram, auf YouTube vertreten. Das heißt, es gibt vielseitige Möglichkeiten, wie man mit uns auch als Schülerin oder Schüler in Kontakt treten kann.
Sie haben bei Ihrer Kampagne 4 Ansätze. Das eine ist Information, Informationsmaterial. Dann haben Sie Events bzw. Workshops. Sie haben Lehrmaterial für Schulkräfte und Sie haben auch Challenges. Und da müssen Sie uns jetzt erzählen, was das ist.
Ja, die Challenges, ja, da versuchen wir eben auch Schülerinnen und Schüler entsprechend mit einzubinden aktiv in die Kampagne. Das heißt, hier wird aktive Medienarbeit betrieben. Das realisieren wir beispielsweise durch Workshop-Angebote, die wir Schulen anbieten. Genauso natürlich durch Unterrichtsmaterialien, die Lehrkräfte erhalten. Und das heißt, somit können mediale Produkte entstehen, die dann bei uns einreichbar sind bei dieser Challenge. Und ja, das wird natürlich auch dieses Engagement entsprechend gewürdigt.
Haben diese Challenges einen Namen oder ein Thema jeweils?
Ja, also aktuell ist es die Zeichensetzen-Challenge.
Und das bedeutet?
Das bedeutet, man kann hier auf vielfältigste Art und Weise Zeichen setzen. Das kann ein Song sein, ein Song gegen Krieg, gegen Hass. Das kann genauso gut ein Stop-Motion-Video sein, in dem ein Sachverhalt erläutert wird, ein Kurzfilm, eine digitale Zeichnung. Also da sind wir natürlich sehr, sehr offen und da zeigt die Erfahrung auch, wir haben schon mehrere Challenges angeboten, dass da wirklich ganz tolle mediale Produkte von Schülerinnen und Schülern gestaltet werden.
Die Kampagne Bitte was? Kontern gegen Fake und Hass ist auf der Didakta in Halle 7 auf dem Stand der mobilen Schule zu finden. Wie groß war die Resonanz in den vergangenen fast 4 Tagen jetzt?
Ja, also wir haben viele Gespräche führen können und das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Aspekt, zu netzwerken, uns mit anderen Initiativen zu verbinden und es ist eine Sache, die gemeinschaftlich anzupacken ist und deswegen, das ist gelungen und ansonsten natürlich klar, die Resonanz, das Interesse von Seiten von Lehrkräften war auch sehr stark und von daher gehen wir, es ist ja jetzt heute und morgen sind ja nochmal 2 Tage, in denen wir natürlich auch aktiv sind, aber die bisherige Resonanz war schon mal sehr, sehr positiv.
Was waren denn so die wichtigsten Fragen, die Ihnen gestellt wurden?
Ja, natürlich, wie gehe ich konkret im Unterricht mit den Themen um? Und da haben wir ja ein sehr breites Angebot an Unterrichtsmaterialien. Und das versuchen wir eben dann ja durch unsere Präsentation, aber auch durch unseren Stand entsprechend mal den Lehrkräften genauer zu erläutern, welche Möglichkeiten für welche Fächer, für welche Klassenstufen. Wir bieten ja alles von Grundschule bis hin zur Sekundarstufe an. Und ja, das waren eben so die Hauptdiskussionspunkte oder das Hauptinteresse.
Christian Hennecker vom Landesmedienzentrum. Danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Ich habe zu danken.
Und bei uns weiter ist Sophie Plötz vom KI Campus. Fake News und Deepfakes untergraben Sie die Bewusstseinsbildung und die Demokratie. Kann man das so sagen, Sophie Plötz? Werden Kampagnen an Schulen, für Schulen wie Bitte was, von denen wir gerade gesprochen haben, werden solche Kampagnen immer wichtiger?
Also es ist auf jeden Fall eine total spannende Kampagne und wir haben uns jetzt über die Didakta auch schon kennengelernt und planen, weiter im Austausch zu bleiben oder tiefer in den Austausch zu gehen.
Sehr gerne, definitiv, ja.
Das heißt, es wird demnächst auf dem KI-Campus auch von Bitte was, was zu finden sein.
Das besprechen wir.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war die Bildungsmesse Didakta, heute Campus und Karriere live aus Köln, aus den Messehallen. Ich bin Thekla Jahn und bedanke mich für Ihr Interesse. Morgen sind wir wieder hier auf dem Messegelände. Dann diskutieren wir ab 14:05 Uhr mit Gästen und Publikum über Wege aus der Bildungskrise.